Herzlich willkommen bei Leaders Talk. Heute zu Gast der Chief Risk Officer der Santander Bank, Jochen Klöpper.
Ich habe einfach heute unterschiedliche Profile und unterschiedliche Menschen, die in meinem Verantwortungsbereich arbeiten. Das muss ich erstmal für mich registrieren und wahrnehmen und dann aktiv drüber nachdenken, ob mein Führungsstil, mein Kommunikationsstil eigentlich zu all Dingen so passt. Und die Antwort ist nein. Die Antwort, wie man das dann tut, ist eine lange Reise.
Leaders Talk, the interview podcast portraying leaders who are committed to better leadership, better organizations and a better world. Hosted by Managing Partner of Leadership Choices and Co-Founder of the Cosmic Foundation, Carsten Brath.
Funktioniert eigentlich die Bankenwelt und durch welche Transformationen laufen Banken heute? Was bedeutet das für Führung? Was bedeutet das für die Mitarbeitenden? Was bedeutet das auch für die Belastbarkeit der Menschen? All das bespreche ich mit Jochen Klöpper, dem Chief Risk Officer der Santander Bank und natürlich auch, was eigentlich genau ein Chief Risk Officer macht. Und damit legen wir gleich los. Auf geht's ins Gespräch mit Jochen. Ich sage herzlich willkommen, Jochen Klöpper. Willkommen bei Leaders Talk.
Schön, dass ich dabei sein darf. Hallo Carsten.
Jochen, wer bist du, was machst du? Erzähl doch mal.
Ich bin Jochen Klöpper. Ich bin Chief Risk Officer, hört sich gewaltig an, Vorstandsmitglied der Santander Consumer Bank in Mönchengladbach.
Und fangen wir doch mal bei dem ganzen Thema an. Wie geht eigentlich Banking? Du bist der erste Banker, der erste richtige Vollblutbanker in unserem Podcast. Deswegen obliegt uns beiden jetzt die Aufgabe, die Industrie mal so ein bisschen abzuschichten, auch was das für Führung bedeutet, welche Transformationen ihr durchlauft. Fangen wir mal vorne an. Risiko, was macht ein Chief Risk Officer eigentlich?
Naja, ich versuche, alle Risikoarten zu identifizieren, sie zu verstehen, zu bewerten und letztlich Entscheidungen zu treffen, ob ich bereit bin, sie für unser Haus einzugehen oder nicht. Um es ein bisschen konkreter zu machen. Also das fängt damit an, dass ich festlege, wenn du morgen ein Auto mit uns finanzieren möchtest, welche Unterlagen ich von dir hätte und welche Anforderungen ich an dein Einkommen, an deine Bonität stellen möchte, damit du einen Kredit oder einen Leasingvertrag bei uns auch bekommst. Ich kümmere mich natürlich auch darum, welche Risiken mit unterschiedlichen Zinsniveaus zu tun haben. Aktuell beschäftige ich mich wie viele Unternehmen, und das sind nicht nur Banken, viel mit dem Thema Cyberrisiken, also Risiken, die aus den neuen digitalen Welten heraus entstehen können. Und wie kann ich unser Haus und unsere Kunden da entsprechend schützen? Und natürlich ganz bunte weitere Facetten, wie viele Menschen verlassen unser Haus, wie viele Menschen kann ich rekrutieren, bekomme ich überhaupt neue Arbeitskräfte, also so Personalrisiken. Es gibt so unterschiedlichste Facetten und alles das liegt so in meinem Verantwortungsbereich.
Okay, also das mit dem Risiko und mit der Bonität, das kann ich gut nachvollziehen, ne? Das kann man, ist, glaube ich, anschlussfähig. Was für Risiken verbinden sich damit, wenn wir aus einer Niedrigzinsphase in eine steigende Zinsphase reingehen? Was bedeutet das für eine Bank?
Ich versuche das mal an einem konkreten Beispiel festzumachen. Und ich bleibe hier im Bereich der Autofinanzierung. Du hast vielleicht vor 9 Monaten eine Autofinanzierung bei uns gemacht und hast dir ein Auto ausgesucht und möchtest das mit uns finanzieren. Und wir haben dich geprüft, deine Unterlagen geprüft und haben dir diese Kreditzusage gegeben. Das eigentliche Auto, wissen wir aber, dauert monatelang, bis es überhaupt den Weg zu dir schafft. Gerade in den letzten Jahr, wo viele Automobilhersteller Schwierigkeiten hatten in ihren Produktionsketten und in ihren Lieferketten, hat das teilweise 9 Monate, 12 Monate gedauert. Ich habe dir in unserem Kreditvertrag einen Zinssatz zugesichert. Diesen Zinssatz muss ich mir natürlich auch entsprechend durch eine Refinanzierung entweder bei Spareinlagen besorgen oder am Kapitalmarkt besorgen. Und jetzt ist die Frage, wann tue ich das? Und wenn ich vor 9 Monaten mir Geld am Kapitalmarkt besorgt habe, hatte das ein ganz niedriges Zinsniveau. Und heute, wenn dein Wagen wirklich kommt und ich jetzt die Refinanzierung tatsächlich in unsere Bücher nehme, hat dieses möglicherweise ein viel höheres Niveau. Und wenn ich das nicht korrekt prognostiziert habe, entsteht der Bank vielleicht sogar aus einem Neugeschäft ein Verlust. Das ist also diese Wechselwirkung, wie, zu welchem Preis kann ich mir Refinanzierungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt oder bei Spareinlagen besorgen und wie kann ich diese Preise im Sinne von Zinssätzen und Gebühren an unsere Kunden weitergeben.
Okay, also das heißt, wenn der Leitzins irgendwie einen Punkt steigt, dann ist es noch kein Drama, aber wenn die, sagen wir mal, die Richtung der Kurve sich ändert, dann wird viel Arbeit für euch dadurch generiert.
Genau, wenn die Richtung der Kurve sich ändert oder wenn die Zeit, die die Kurve in Anspruch nimmt, deutlich länger ist als vielleicht in der Vergangenheit. Und genau das haben wir im letzten Jahr beobachtet, dass einfach durch die Verfügbarkeit der Fahrzeuge ein sehr langer Zeitraum ins Land gegangen ist, bis tatsächlich die Autos auch ausgeliefert werden konnten.
Okay, verstehe. Und Cyberrisiken, das klingt, ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Also eine war Finanzierung, das andere ist eigentlich Finanzpolitik. Und dann Cyberrisiken ist ja eigentlich IT, klassisches IT-Geschäft, denke ich mal. Also woanders, wo ein Chief Security Officer oder so mit draufschaut. Also diese Themen, hat das was mit Hackerangriffen zu tun im weitesten Sinne?
Auch. Also Cyber kann ja einmal wirklich von außen kommen. Also und das liest man ja auch jeden Tag in der Zeitung, dass wirklich Unternehmen und auch unser Unternehmen jeden Tag versucht wird zu hacken. Aus unterschiedlichsten Motivationen. Entweder wirklich, um einfach zu probieren, kann ich einen Schaden einrichten? Natürlich auch aus der Motivation heraus, möglicherweise Daten zu rauben und daraus gegebenenfalls Profit zu schlagen oder bis zur Erpressung zu gehen, das liest man ja auch in den entsprechenden Zeitungen, oder einfach zur Unterbrechung von unseren Geschäftsprozessen zu führen, also uns lahmzulegen, was natürlich auch eine hohe Bedrohung für uns darstellt. Und das sind so die klassischen Cyberrisiken, wo wir uns versuchen, ausreichend robuste Rettungsschirme zu bauen, die uns entsprechend gut absichern.
Verstehe, okay. Und Santander als Name ist eine Marke, die man schon kennt, aber im deutschen Markt jetzt vielleicht nicht ganz, ganz, ganz so bekannt. Aber ihr seid ganz schön groß. Jochen, gib uns doch mal so ein bisschen einen Steckbrief, dass man sich Santander vorstellen kann.
Ich fange mal mit wirklich großen Zahlen an. Also wenn ich über unsere Muttergesellschaft, der Grupo Santander in Madrid spreche, dann ist es einfach eine der größten Banken der Welt. Wir haben fast 130 Millionen Kunden. Wir haben über 200.000 Kolleginnen und Kollegen. Wir sind so auf drei Kontinente verteilt. Nordamerika, sehr, sehr stark Südamerika, durch die spanischen Wurzeln geprägt. Und Europa. Wir sind weniger in Osteuropa und Asien unterwegs, also so auf die drei Kontinente fokussiert. Und in einem klassischen Universalbankgeschäft. Also wir machen Firmenkundengeschäft, Privatkundengeschäft, Konsumentenkreditgeschäft, Kreditkartengeschäft. Also sehr klassisches Universalbankprinzip. Wenn wir auf Deutschland schauen, ist das natürlich ein bisschen kleiner, aber es ist immer noch nicht klein. Wir haben in Deutschland rund 4,5 Millionen Kunden. Wir sind 4.500 Mitarbeiter in Deutschland. Haben unseren Sitz in Mönchengladbach, was vielleicht ein bisschen ungewönlich ist für eine Bank in Deutschland. Und sind über die letzten 20 Jahre sehr, sehr stark auch durch Zukäufe gewachsen, wo wir eben Partnerbanken, andere Institute oder Kooperationen gekauft haben und somit halt doch sehr stark gewachsen sind.
Okay. Und jetzt lass uns doch mal nachzeichnen, durch welche Transformation oder Transformation nennen, die Bankindustrie, die Finanzindustrie geht. Wenn ich mir überlege, wann war ich das letzte Mal in meiner Bank, um in der Filiale mit jemandem zu reden, da müsste ich Jahre zurückgehen. Also das sind wirklich 5 Jahre wahrscheinlich. Ansonsten alles per E-Mail, Telefon oder über Online-Banking eben. Was heißt das für eine Consumerbank? Was macht das mit eurem Filialgeschäft? Über die letzten, sagen wir mal, 10 Jahre. Wie hat sich das verändert?
Ich glaube, insgesamt sind natürlich die Themen der Digitalisierung und auch das Kundenverhalten, was sich verändert hat, für uns eine Herausforderung gewesen. Aber im Positiven wie im Negativen. Also es ist auf der einen Seite eine Bedrohung, weil einfach Menschen wie du viel seltener in einer Filiale gehen, wir damit weniger Kontakt zu dir haben, wir weniger Ansatzpunkte haben, deine Bedürfnisse zu erkennen oder unsere Produkte auch zu empfehlen. Aber umgedreht natürlich auch eine Riesenchance zu sagen, wenn wir gut sind in der digitalen Welt, sind wir vielleicht auch attraktiv für die anderen Kunden neben den Carsten Drahts dieser Welt, um entsprechend in der digitalen Welt gute Serviceanleistungen, Angebote zu machen. Also es ist Chance und Risiko. Was hat sich konkret verändert? Wir hatten auch früher mal mehr Filialen. Also wir sind mal gestartet irgendwie so mit 350 Filialen, sind jetzt so auf rund 200, decken damit Deutschland ganz gut ab. Und haben aber auch ein anderes Erlebnis in den Filialen. Die Menschen, die heute in die Filialen kommen, brauchen entweder Unterstützung in der digitalen Welt. Deswegen ist das für uns eine ganz wichtige Funktion, die heute unsere Filialkolleginnen haben, die einfach dabei helfen, Kunden in der digitalen Welt zu unterstützen. Und es sind nach wie vor Kunden, die für bestimmte Produkte und bestimmte Situationen ihres Lebens einfach gerne eine Beratung vor Ort haben möchten. Wenn ich ein Geld anlegen möchte oder wenn ich vielleicht doch mal auch einen Finanzierungsbedarf habe, die sagen, nee, das ist mir online nicht geheuer, ich möchte einen Mann oder eine Frau gegenüber sitzen haben, der mir das nochmal in Ruhe erklärt. Auch die Menschen gibt es und das decken wir nach wie vor in den Filialen ab.
Es klingt so ein bisschen so, als wäre das
auch in anderen Teilen unseres.
Sorry.
Ja. Das gibt es natürlich auch in anderen Bereichen unseres Geschäftes, wo wir durch die Digitalisierung das veränderte Kundenverhalten ganz Dinge ganz anders machen müssen. Das ist nicht nur auf die Filialen bezogen.
Ja, das heißt, also in der Filiale, das hört sich so an, als hättet ihr jetzt mehr Spezialisten da sitzen als Generalisten vielleicht, die auch mal richtig tief in ein Thema rein können im Vergleich zu vorher, kann man das sagen?
Weiß ich nicht. Also natürlich gibt es Spezialisten beispielsweise für eine Wertpapieranlage oder einen Spezialist auch, der sich eben im Rahmen der Konsumentenkredit gut auskennt. Aber wir haben auch Generalisten, die unsere Kunden in den Spareinlagen beraten oder auch Kassengeschäfte nach wie vor vornehmen. Also Deutschland ist bei weitem noch nicht komplett digital und Deutschland liebt auch Bargeld. Ja. Auch dem müssen wir uns stellen in den Filialen.
Alles da verstanden. Und das Kaufverhalten, gerade auch durch Corona, durch die Covid-Pandemie, wahrscheinlich stark bestromt, ist ja doch sehr stark bei vielen Menschen in Richtung online gegangen. Das heißt ja auch wahrscheinlich, dass eure Kooperationspartner ganz andere sind, als wenn ich in den Mediamarkt oder irgendwo ein anderes oder Saturn oder nochmal woanders hingehe, um irgendwas zu finanzieren. Das heißt ja wahrscheinlich auch ganz große Digital-Player, die auf einmal eine Rolle spielen.
Absolut. Vielleicht kann ich da mal kurz erklären, wie wir früher 40 Jahre wirklich unser Geschäft gemacht haben. Wir waren immer große Kooperationspartner von Elektrohandelsgeschäften, du hast einige Namen genannt, Möbelgeschäften, Küchengeschäften, also klassisch, wo Carsten Draht hingegangen ist und hat gesagt, ich möchte eine schöne Küche haben, aber ich habe nicht das komplette Geld, also mache ich eine Finanzierung. Wir haben dich dadurch kennengelernt und konnten dann in unserem gemeinsamen Werdegang die auch andere Produkte und Dienstleistungen anbieten. Jetzt gehen die Carsten Drahts der Welt einfach viel seltener in ein Elektrogeschäft, sondern bestellen online. Das heißt, auch wir haben unsere Kooperationspartner verändert und sind heute sehr stark im E-Commerce unterwegs, also mit Online-Plattformen, mit Online-Märkten, um dort praktisch unsere Finanzdienstleistungen anzubieten, aber natürlich auch einfach neue Kunden kennenzulernen.
Jetzt lass uns mal du bist dein ganzes Leben schon Banker. Wir gehen gleich auf deinen Werdegang ein, der total spannend ist. Wie hat sich das Profil eines Bankers, einer Bankerin verändert? Also ich weiß noch, als ich klein war, bin ich tatsächlich zur Sparkasse gegangen und habe mit meinem Banker Schach gespielt. Der hatte dafür Zeit, der konnte meine Kontonummer auswendig und das war eine richtig persönliche Beziehung. Der wusste genau, wer ich bin. Ich hatte dann schon meinen Bausparvertrag und alles, ohne zu wissen, was das so richtig ist, aber hatte man damals halt. Das war irgendwie so eine extreme Kundenbindung, aber auch total langsam. Wie ist das heute? Also wie hat sich das Profil verändert?
Ich glaube erstmal, wenn wir heute drauf schauen, welche Jobs gibt es überhaupt in einer Bank, dann hat sich das schon mal verändert. Wir haben natürlich, wie in vielen anderen Industrien, viel weniger klassische administrative Jobs, Verwaltungsjobs, die gibt es einfach viel weniger, weil alles dann doch automatisiert wurde. Natürlich viel mehr Technik, entsprechend diese eher kleinen Prozessschritte alle komplett weggefallen sind. Und auf der anderen Seite haben wir nach wie vor den Mitarbeiter, der in der Filiale steht, die Kunden mit Namen anredet und sehr nah am örtlichen Geschehen ist. Die neuen Profile, die viel stärker in den letzten Jahren gekommen sind, sind natürlich technisch geprägte Profile, also Data Scientists, Data Analytiker, Menschen, die ganz andere Programmiersprachen und Infrastruktursprachen sprechen und beherrschen, und auch sehr, sehr viele Menschen, die sich um Gesetze, Recht, Verbraucherschutz, regulatorische Themen kümmern müssen, weil auch dieser Teil einfach deutlich mehr an Bedeutung gewonnen hat. Also es gibt sie noch, die Kundenbetreuer von früher, aber es gibt eben auch ganz, ganz viel andere zusätzliche Profile, die wir rekrutieren und bei uns im Haus vereinen.
Was heißt das für das Thema Führung eigentlich, Jochen? Du bist jetzt im Vorstand, hast ganz viele Menschen, die an dich berichten, aus den verschiedensten Disziplinen. Da sind sowohl, du hast es eben selber aufgezählt, totale Experten mit dabei. Da ist auch irgendwo der Kundenberater, der wahrscheinlich auch noch da unten drunter hängt. Wie führt man eine so diverse Organisation? Was ist da anspruchsvoll für dich?
Ich glaube, der erste ist erstmal, man muss es identifizieren, dass es divers ist. Also es ist eben nicht more of the same, sondern ich habe einfach heute unterschiedliche Profile und unterschiedliche Menschen, die in meinem Verantwortungsbereich arbeiten. Das muss ich erstmal für mich registrieren und wahrnehmen und dann aktiv drüber nachdenken, ob mein Führungsstil, mein Kommunikationsstil eigentlich zu all Dingen so passt. Und die Antwort ist nein. Ich bin jetzt wirklich 30 Jahre Banker und natürlich eignet man sich so eine gewisse Routine an und die Routine passt vielleicht noch für den Filialmitarbeiter oder für den Kreditsachbearbeiter oder vielleicht auch für den Compliance-Bearbeiter, aber er passt weniger für jemanden, der 27 Jahre alt ist, Data Scientist ist, Statistiker ist, Physiker ist. Der führt ein anderes Leben, der kommuniziert anders, den interessieren auch andere Dinge. Und da kann ich nicht mit einer Blaupause in meiner Kommunikation und in meinem Führungsstil drüber gehen. Die Antwort, wie man das dann tut, ist eine lange Reise. Für mich ist sehr viel situative Führung derzeit gefragt, sehr adressatengerechte Kommunikationsformate, also weg von großen Townhalls, wo ich praktisch in einem Stil alle beschalle, sondern viel mehr zu Kleinformaten, mehr Dialogformate, wo ich einfach auch gezwungen bin, mich viel spezifischer auf die unterschiedlichen Menschen in meinem Team zusammenzustellen. Das hat natürlich auch was mit Altersdiversität zu tun. Ich muss einfach auch lernen, andere Sprachen bei 55 plus Mitarbeitern zu verwenden, als ich das vielleicht bei neu rekrutierten Uni-Absolventen mit 25, 27 plus anwenden kann.
Wir sind uns begegnet.
Also es wird mir nicht langweilig.
Es wird dir nicht langweilig, da bin ich mir sicher. Wir sind uns begegnet, weil du dich für das Thema Führung und Resilienz interessierst. Du sponsorst ein ziemlich großes Executive Education Programm an der WHU Business School in Düsseldorf, wo es letztlich darum ging, deine Führungsebenen, ich glaube, die zwei Ebenen unter dir, weiterzubilden in einem General Management Programm, aber auch Dinge, wo sie selbst hinterfragt wurden, beispielsweise das Thema Resilienz, wo ich mit deinen Kolleginnen und Kollegen auch arbeiten durfte. Warum ist das für dich wichtig und warum ist es bares Geld wert?
Ich hole mal ein bisschen breiter aus. Ich glaube fest daran, dass die Schnelligkeit, in der wir leben, nicht nur im beruflichen Alltag, aber auch im privaten Kontext, nicht wieder nachlassen wird. Also ich glaube fest, dass Dynamik weiter unser Stichwort ist und Schnelligkeit uns wirklich prägen wird. Und ich glaube auch gleichzeitig daran, dass wir immer größeren Komplexitäten ausgesetzt sind. Die Welt ist nicht mehr eindimensional, sie ist nicht mehr einfach zu verstehen und die Bankwelt schon gar nicht. Das heißt, ich muss irgendwie Menschen dazu befähigen, mit dieser Komplexität in der Schnelligkeit gut umgehen zu können und Menschen führen zu können, sie begleiten zu können, sie coachen zu können. Und wir haben in so einer Analyse festgestellt, dass unsere Führungskräfte sind in der Regel, sage ich mal, so zwischen Mitte 30 und Ende 50. Das ist so das Altersspektrum. Wo natürlich wir festgestellt haben, der 35-Jährige hat einfach ein anderes Selbstverständnis, was Schnelligkeit, Dynamik angeht, als der 58-Jährige. Aber mit den Komplexitäten hatten beide das gleiche Problem. Und wir haben einfach versucht, ein Programm individuell aufzustellen, wo wir gesagt haben, Wir sind eine Bank, ich bin in meiner Funktion total darauf angewiesen, dass meine Bereichsleiter und Abteilungsleiter eine gute Performance im besten Sinne auf die Straße bekommen und möchte sie dabei nicht alleine lassen. Und dann haben wir halt daraus ein modulhaftes Konzept entwickelt, wo eben das Thema der Resilienz einen ganz wichtigen Stellenwert hatte, aber eben auch andere Themen rund um das Thema Führung.
Und wie spürst du das Thema Resilienz oder auch diese Komplexität im Unternehmen? Also was wir ja schon gesehen haben in Studien, ist, dass viele Menschen auch Sinn suchen, immer mehr in ihrer Arbeit und vielleicht auch in manchen Industrien der Mangel an Sinn ein Thema wird. Kurzes Beispiel, ich habe eine Ausbildung mitleiten dürfen an einer anderen großen Business School, da waren Wirtschaftsprüfer und wir haben über das Thema Sinn gesprochen. Und die Aussage war, das ist natürlich nicht zitierfähig, ich mache es auch anonym, eigentlich macht meine Arbeit keinen Sinn. Ich helfe anderen Menschen, möglichst wenig Steuer zu zahlen oder Gelder so zu verschieben, dass die Steuerlast gering wird. Eigentlich ist dahinter kein Sinn, aber ich verdiene viel Geld und damit kann ich dann später was Schönes machen. Das war jetzt so ein O-Ton, der mich schon ein bisschen wachgerüttelt hat, wo ich dachte, Mensch, also ich weiß nicht, ob ich so arbeiten könnte. Die Veränderung der Bankenindustrie, was hat das mit dem Thema Sinn gemacht für eure Leute oder für dich?
Also es wird die Frage nach dem Sinn viel klarer gestellt. Also ab und an mache ich auch mal Trainee-Rekrutierungsgespräche selber oder sitze dabei, weil es mich einfach interessiert auch, mit welchen Fragen man konfrontiert wird, was die über unser Unternehmen wissen möchten. Und diese Frage, the purpose-driven organization, also warum tut ihr das eigentlich? Was sind die Werte, die ihr entsprechend auch vorseht, ist schon wirklich wichtig. Wir haben auf der anderen Seite dann natürlich die Frage, ja, wie beantworten wir das denn? Und wir haben für uns dann eben auch mit Leitsätzen versucht, das relativ kompakt zu machen. Also bei uns ist es eben make people, business and society prosper. Also wir wollen im Prinzip einen Beitrag dazu leisten, dass einfach Menschen sich entwickeln können, Unternehmen sich entwickeln können und einen Beitrag zur Gesellschaft zurückgeben wollen. Und das versuchen wir dann halt zu übersetzen in ich sag mal, in den Produkten, aber auch in Initiativen. Also da geht es nicht nur um die Produkte, die wir anbieten und verkaufen, sondern da geht es auch um, wie kann ich den Mitarbeitern dazu animieren, auch einen Beitrag zur Gesellschaft zurückzugeben. Wir machen so eine sogenannte Santander-Woche, wo wir einfach in Kindergärten Gärten bauen, wo wir Müll aufheben. Also auch so kleine Dinge, wo wir immer praktisch daran appellieren, welchen Beitrag können wir zurückgeben. Natürlich auch durch Spenden oder eben durch die Ermöglichung von Freitagen für soziale Dienste, die unsere Kolleginnen und Kollegen vollbringen. Also relativ bunt aufgebaut.
Ja, und was mir in Gesprächen mit anderen Finanzinstituten oder Führungskräften aus Finanzinstituten aufgefallen ist, dass viele einfach dort ganz schön was zu tragen haben. Also was du eben sagtest, Komplexität, Schnelligkeit, schnell ändernde Prioritäten, viele verschiedene Aufgaben, vielleicht auch eine Aufgabenverdichtung. Ist das was du beobachtest und wie geht ihr gegebenenfalls damit um? Also dass das aufgefangen wird, dass es Leuten gut geht in der Arbeit.
Also ja, ich beobachte das. Ich finde schon, dass, und ich fange da bei mir an, es gibt Tage, wo ich jetzt das Leben als solches nicht so einfach finde. Also so ein bisschen, man ist schon mit vielen Dingen konfrontiert und man ist an vielen Situationen echt gefordert. Ich glaube, jeder definiert das für sich ein bisschen anders. Als Unternehmen können wir Rahmenbedingungen dafür schaffen. Also so dieses Thema Wellbeing ist für uns schon ein Thema, was wichtig ist. Ein paar Beispiele. Das Thema hybrides Arbeiten ist für mich wirklich ein Enabler, wirklich eine bessere Balance zwischen Privatleben und beruflichem Leben hinzubekommen, weil ich es einfach beobachte, wie Menschen mit Kindern, mit Eltern, aber auch Menschen, die einfach bestimmten Hobbys nachgehen wollen, einfach nicht mehr so hin und her gerissen sind, alles unter einen Hut zu bringen. Es ist einfach besser kombinierbar. Und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass Menschen auf einmal viel selbstverständlicher und wieder befreiter wurden, dadurch mit der Flexibilität, die sie durch dieses hybride Arbeiten gewonnen haben. Das ist für uns eines der Themen, aber das sind auch andere Themen. Wir achten darauf, dass es bei uns in der Kantine gesundes Essen gibt. Also auch solche trivialen Dinge sind wichtig, um praktisch so dieses Thema der Resilienz zu fördern. Und dann natürlich viel auch, was ja Kommunikationsformate, also dass man überhaupt Dinge artikulieren kann, dass man Appelle setzt, Dinge offen anzusprechen, bis hin dann, ich meine, auch zum Angebot einer psychologischen Beratung, wenn es dann erforderlich ist, durch Kooperation mit entsprechenden gesundheitlichen Organisationen. Also wir versuchen das sehr, sehr ernst zu nehmen und hoffen, das auch irgendwie auch vorzuleben. Also auch wir Vorstände sind, ich glaube, versuchen, ein sehr balanciertes Leben zu führen.
Und lass uns doch mal schauen, wie es dazu kam. Du bist, kommst aus einer Familie von Nichtbankern, hast du mir eben schon erzählt. Im beschaulichen Detmold. Wie kann man sich dein Elternhaus vorstellen?
Wie kann man sich mein Elternhaus vorstellen? Also ich bin aufgewachsen, Mama, Papa, Bruder, wirklich, also noch nicht mal Detmold selber, sondern in einem Dorf so nebendran. Mein Vater hat in der örtlichen Zuckerfabrik als Maschinenmeister gearbeitet. Meine Mutter hat sich um uns Kinder gekümmert, kam so ein bisschen dazu, weil mein Bruder blind ist. Das heißt, er hat ein bisschen mehr Betreuung erfordert. So war das eben. Bin ganz normal zur Schule gegangen, war dann der Einzige so im ganzen Umfeld, der irgendwie aufs Gymnasium gegangen ist. Alle anderen waren eher so auf der Realschule unterwegs, haben dann auch in der Regel so meine Cousins, Cousinen eher praktische Berufe ergriffen. Und ich, für mich war irgendwie so das Erstrebenswerteste, eine Banklehre zu machen nach dem Abi. Und bin so halt zu einer Banklehre, damals für mich ganz toll, bei der Deutschen Bank in Detmold gekommen. Mhm. Und dann hängen geblieben. Und ich bin heute immer noch irgendwie Banker mit Leidenschaft. Also so begann das alles. Also ganz normale, schöne Kindheitstage.
Und Jochen, gab es da irgendjemanden, wo du gesagt hast, der ist Banker, der ist cool, sowas will ich auch? Also gab es irgend so einen Anstoß, so eine Inspiration?
Überhaupt nicht. Also ich hatte wirklich in meinem ganzen Umfeld, Nachbarschaft, nirgendwo Banker. Ich hatte auch keine, außer meinem Knacks-Sparbuch irgendwie ja, bei genau. der Sparkasse, irgendwie auch keine Berührungspunkte irgendwie mit Banking. Es hat mich irgendwie gereizt. Ich weiß nicht, ob es die Atmosphäre in der Bank war, wenn man mal als Kunde sich da aufgehalten hat. Schon so ein bisschen diese Seriosität, die man da damals zumindest einer Bank zugeordnet, das war für mich toll. Mhm.
Damals trug noch jeder Krawatte, ne? Das ist dann nochmal eine andere Natürlich. Zeit gewesen. Und das war dann, also es liest sich wie ein relativ gerader Lebenslauf durch die Bankenwelt. Magst du den mal skizzieren für uns?
Ja, gerne. Also ich habe dann wirklich, habe meine Lehre ganz normal in Detmold gemacht, bin dann in ein Förderprogramm aufgenommen worden, wo halt bestimmte Menschen befördert worden sind. Das war ganz interessant. Das war so ein Förderprogramm, was ich überregionales Förderprogramm nannte, was die Anforderung hatte, dass man bereit sein musste, mindestens 300 Kilometer von seinem aktuellen Wohnort sich als nächsten Einsatzort auszusuchen. Und man hatte keine Mitsprache. Und für mich war irgendwie klar, ich wollte eigentlich gerne irgendwie in Bayern arbeiten, fand das irgendwie cool, durch Urlaube geprägt, irgendwie völlig naive, verklärte Welt, bin aber nach Frankfurt versetzt worden, fand ich am Anfang nicht so toll, und bin dann aber wirklich so in die Frankfurter Bankenszene sofort eingetaucht, bin dann dort in Kreditabteilungen gewesen, habe dann so meine erste Kreditkompetenz erworben, durfte also selber Kredite entscheiden, durfte aber auch mal die Kehrseite der Medaille sehen, also wenn Menschen wirklich in finanzielle Schwierigkeiten kommen, wie geht man dann als Banker mit diesen Kunden um? Also Problemkreditbetreuung gemacht, bin dann tatsächlich in eine Filiale wieder gegangen als stellvertretender Filialleiter im Umfeld von Frankfurt und bin dann tatsächlich eines Tages durch ein Projekt in den Türmen der Deutschen Bank gelandet, was für mich so das Nonplusultra einer Karrieremöglichkeit darstellte, dass man irgendwie vor diesen Twin Towers stand und sagt, wow. Und habe dann über viele Jahre Prozessmanagement gemacht, also wirklich Prozesse optimiert, Prozesse verantwortet, viele Digitalisierungsprojekte, Modernisierungsprojekte geleitet, bin dann so in Deutschland an verschiedenen Standorten unterwegs gewesen, war auch mal 2 Jahre in Berlin, Bin dann ins Ausland gegangen, weil dann hatte ich irgendwie so für mich gesagt, in Deutschland habe ich irgendwie alles gesehen, was mich reizte. Wurde angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, nach Italien zu gehen. Hatte 24 Stunden Bedenkzeit.
Immerhin.
Da überlegt man dann irgendwie nicht lang. Ja, immerhin. Man guckt dann so, welche Flugverbindungen gibt es und kriege ich das mit meiner Familie unter einen Hut. Dann bin ich nach Mailand gegangen für 4 Jahre. Und bin dann im Prinzip so eigentlich der Klassiker, Ende 30 vom Headhunter angesprochen worden, ja, wollen Sie eigentlich bei der Deutschen Bank in Rente gehen oder wollen Sie nochmal was anderes tun? Und ich habe gesagt, was anderes wäre auch nicht schlecht und habe ein Angebot bekommen, nach Österreich zu gehen und bin dort zu einem in Deutschland nicht so bekannten Institut der BAWAG und der Postsparkasse. Das war die Gewerkschaftsbank in Österreich, die eine Kooperation mit der Postsparkasse hatte, die aber in finanzielle Schwierigkeiten gekommen war und durch einen amerikanischen Hedgefonds aufgekauft worden war. Und man jetzt einfach ein neues Management haben wollte, die viele Dinge anders machen sollte, schneller machen sollte, amerikanischer machen sollte, profitabler machen sollte. Und so sind wir nach Österreich gezogen. Und da bin ich dann tatsächlich viele, viele Jahre hängen geblieben, dort dann auch im Vorstand gewesen. Und habe dann irgendwann so den Ruf aus der Santander-Welt bekommen und bin dann vor 7 Jahren nach Mönchengladbach gegangen und habe die Santander kennenlernen dürfen.
Und hier ein Hinweis in eigener Sache. Wie findet ihr Leaders Talk? Hinterlasst doch mal bitte eine Bewertung, am besten natürlich eine positive. Schreibt uns einen Kommentar, schreibt uns, was ihr denkt, eure Reflexionen in die Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns riesig darüber und es hilft uns natürlich, spannende neue Gäste für unser Talk-Format hier zu akquirieren. Und jetzt geht's gleich weiter mit dem spannenden Gespräch mit Jochen Klöpper. Und der Ruf aus der Santander-Gruppe, gab es da auch sowas wie ein Mandat? Also Österreich klingt so ein bisschen nach Turnaround, nach profitabel machen, nach Wegschneiden von dem, was nicht profitabel ist und das Kerngeschäft nach vorne bringen, was den profitablen Kern ausmacht. Wie war das bei Santander? Darfst du darüber sprechen?
Ja, darf ich schon, weil man das auch herleiten kann. Die Santander, hatte ich am Anfang schon mal gesagt, ist sehr stark in den letzten Jahren gewachsen durch Zukäufe. Und es gab, bevor ich zu Santander gekommen bin, einen sehr großen Zukauf. Die Santander hat damals das Privat- und Teile des Firmenkundengeschäftes von der schwedischen SEB Bank gekauft. Und das war für die Santander relativ neu, weil es auf einmal ein Firmenkundengeschäft hatte, ein Baufinanzierungsgeschäft hatte, wo man bis dahin eigentlich sehr stark eben in der Konsumentenkreditfinanzierung, in der Autofinanzierung war. Und so hat man jemanden gesucht, der einfach ein breiteres Spektrum abdecken konnte und das konnte ich vorweisen durch meinen Lebenslauf. Und so bin ich eigentlich zu Santander gekommen, um dabei zu helfen, praktisch aus einer eher Auto- und Konsumentenbank eine deutsche Vollbank zu machen. Und das war so mein Mandat, warum ich zu Santander gestoßen bin.
Das klingt nach vielen Gestaltungsmöglichkeiten, auch viel Verantwortung und eben auch Menschen mitnehmen auf die Reise, die sich dann ja auch weiterentwickeln müssen, was dazulernen. Und wahrscheinlich ist es ja so, man kann den Kreditsachbearbeiter jetzt nicht unbedingt zu einem Data Scientist umschulen, sondern das ist da vielleicht nominell dieselbe Belegschaft, aber in der Person gesehen braucht man von dem einen weniger und von dem anderen mehr. Das ist ja auch ein Umbau wahrscheinlich.
Total, total. Und das ist wie immer so Veränderungsprozesse, die sind nicht immer nur gut. Die sind manchmal auch schwer und sie sind manchmal auch schmerzhaft. Also wir haben wahrscheinlich im Vergleich zu vielen anderen Finanzinstituten in Deutschland wenig Restrukturierungsprogramme gemacht. Das war nie erforderlich, weil wir sehr stark gewachsen sind und auch sehr, sehr profitabel waren. Trotzdem gibt es natürlich solche Programme. Und dann heißt es eben ja, diesen Job gibt es einfach nicht mehr in der Anzahl, wie ich ihn vorher hatte. Und gleichzeitig habe ich einen Bedarf an anderen Menschen. Aber das lässt sich nicht einfach eins zu eins weiterbilden, fortbilden etc. Das sind teilweise einfach ganz andere Profile. Und dann muss man sich von dem einen eher trennen und von dem anderen eher aufbauen.
Du warst mal zuständig für Problemkredite. Was macht das eigentlich mit einem, wenn man da sitzt einer und kämpft um die Existenz und man weiß, puh, das rechnet sich eigentlich hinten und vorne nicht, total überschuldet. Nimmt man das dann mit nach Hause, die Entscheidungen, die du dann triffst? Schaffst du das sozusagen an der Tür, das abzugeben und zu sagen, das ist mein Job, wir sind alle groß, müssen selber klarkommen? Wie geht man damit um?
Ich würde das mal unterscheiden, was man erfährt, wenn man mit Privatkunden zu tun hat und wenn man mit Firmenkunden zu tun hat. Bei Privatkunden ist es so eine Mischung. Es ist auf der, wenn man damit anfängt, und ich habe dort gearbeitet, da war ich Ende 20 in dem Segment, dann ist das schon was einem sehr nahe geht, weil man ja mit menschlichen Schicksalen irgendwie konfrontiert sind, weil da hängt vielleicht ein Krankheitsfall, eine Arbeitslosigkeit dahinter oder eine Scheidung und solche. Das sind ja auch immer menschliche Schicksale, die überhaupt oft zu dieser Zahlungsschwierigkeit führen. Man lernt aber auch die Kehrseite kennen. Man wird sehr oft belogen. Auch das ist eine Erfahrung, die man macht. Das sind nicht immer Lügen, die boshaft sind, sondern teilweise auch aus einer Verzweiflung, aus der Emotionalität, aus dem Stressmuster des Kunden. Aber man wird sehr oft belogen und dadurch kriegt man so ein bisschen den Abstand. Also man merkt so ein bisschen, man eignet sich auch so eine Grundskepsis an. Kann ich dem denn glauben? Ist da wirklich alles wahr dran und so? Und dadurch wird man ein bisschen, ist es einfacher, damit umzugehen. Aber es gibt natürlich schon auch Gespräche, Kundengespräche, die sehr emotional waren, die man mit nach Hause nimmt. Im Firmenkundenbereich ist es anders. Dort ist für mich, die schwierigsten Entscheidungen waren immer für mich, über eine Insolvenz eines Unternehmens zu entscheiden. Mhm. Und ehrlicherweise nicht, weil mir die Eigentümer oder Gesellschafter leid taten, sondern eher um die Arbeitsplätze, die da dranhängen. Und das sind dann schon Entscheidungen, wo man wirklich auch einfach auch nächtelang schon mal drüber nachdenkt, ist es wirklich der einzige Weg, jetzt x-hundert Arbeitsplätze zunächst einmal zu vernichten.
Das heißt, der Zusammenhang ist ja, das Unternehmen hat eine Kreditlinie bei euch und möchte die Kreditlinie erhöhen, weil sie sonst nicht klarkommen oder können die Tilgung nicht zurückzahlen. Und dann gibt es den Punkt, wo ihr sagt, so, und jetzt müssen wir leider die Reißleine ziehen.
Ganz genau, ganz genau.
Ja, okay,
verstehe. Diese Momente, wo du wirklich auch die Reißleine ziehst, das sind die schwierigen Momente. Hm.
Jochen, was sind so ein, zwei Geschehnisse oder Vorkommnisse in deiner Karriere, die dich besonders geprägt haben? Häufig lernen wir ja besonders viel, wenn wir scheitern, wenn wir irgendwo vor die Wand laufen oder so eine Grenzerfahrung haben. Erfolge verbuchen wir ja häufig so als, ja, hat halt geklappt, ne? Wo bist du am stärksten gewachsen?
Also ich glaube, ich bin schon jemand, der durch Krisen wächst. Also ich nehme mal ein Beispiel. Als ich nach Österreich kam, war das so eine für mich irgendwie heile Welt-Szenario. Ich gehe zu einer Bank in Österreich, ist eine wunderschöne Stadt in Wien. Zum Weltspartag spielt die Blaskapelle vor der Bank. Und das war wirklich so. Also es war eine wunderbare Welt, aber eben in einer Bank, die am Abgrund stand und einer durchaus ambitionierten Hedgefund-Eigentümer aus den USA hatten. Da ist man Situationen ausgesetzt, wo man morgens irgendwie versucht, Mitarbeiter in Tirol und Vorarlberg davon zu überzeugen, dass wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger in unserer Kreditvergabe sein müssen, und nachmittags Gespräche in New York führt, wo es um harte Fakten, Performance und vielleicht auch darum geht, genau die Mitarbeiter, mit denen man morgens gesprochen hat, doch eigentlich rausschmeißen zu müssen. Das sind schon Spannungsgeflechte gewesen, mit denen man umgehen musste und wo ich auch gemerkt habe, dass ich auch Unterstützung brauche. Ich habe mich während der Phase coachen lassen. Ich habe in der Phase sehr, sehr bewusst auf meine Balancierung geachtet, sodass ich auch irgendwie damit umgehen konnte und den Druck, den das auch das auf einen ausübt, wirklich auch irgendwie gut verarbeiten zu können. Das war so die eine Krise. Ich bin da gestärkt daraus hervorgekommen, weil ich für mich sehr stark Grenzen ausgetestet habe im Sinne von, wie weit will ich gehen, was kann ich verantworten, was möchte ich auch nicht verantworten. Also das waren so Themen, die ich dort gut gelernt habe. Die zweite ist, glaube ich, wie vielen, so blöd, wenn ich das so sagen darf, die Pandemie war, hat die Corona-Krise insbesondere am Anfang mich zu Höchstleistungen gebracht. Also ich glaube, ich war noch nie so professionell unterwegs wie in den ersten Monaten der Pandemie. Ich habe noch nie so viel gearbeitet vorher, bin wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, aber es war irgendwie auch inspirierend, wie man auf einmal komplett virtuell Teams zusammenhalten kann, Motivation transportieren kann, sich mit ungewohnten auch Banker-Themen beschäftigen musste, die man vorher auch nicht kannte. Das war schon ganz inspirierend, was man dort alles erreichen konnte. Mhm. Neben dem, dass es natürlich uns alle schrecklich bedroht und mit Ängsten versorgt hat und irgendwie hoffentlich nicht wiederkommt. Aber das war für mich so der positive Teil, was man aus der Pandemie lernen konnte.
Ja, danke. Und also es klingt so, naja, dann schweißt es einen auch so zusammen. Dann hat man auch so ein Team erleben und was wir zusammen alles wuppen können, wenn wir zusammenarbeiten, so dieses Element dahinter.
Absolut.
Gibt es Menschen, die dich, also mir fällt auf, dass du dich im Vergleich zu vielen Bankern, die ich kenne, mehr für Führung interessierst und mehr für die zwischenmenschlichen Themen. Gab es Ereignisse oder Menschen in deinem Leben, wo du gemerkt hast, das Thema Führung ist mir wichtig?
Also ich glaube erstmal, ich habe das große Glück gehabt, dass ich immer gute Vorgesetzte hatte in meiner Wahrnehmung. Also Vorgesetzte, die wirklich mich gefördert und gefordert haben. Also die wirklich mich schon echt rangenommen haben. Also ich habe viele Jahre in meinem Leben 80 Stunden die Woche gearbeitet und fand das cool und ich fand es wirklich cool. Die mich wirklich, aber nicht ausgenutzt, ich habe mich nie ausgenutzt gefühlt, sondern die haben mich wirklich gefordert durch Verantwortungsübertragung und durch Weiterbringen von neuen Themen, die aber auch gleichzeitig irgendwie mir Möglichkeiten ermöglicht hatte, die ich für mich gar nicht gesehen habe. Also ich habe mich, ich glaube, nie auf irgendeinen Job aktiv beworben, sondern es kam immer jemand, der gesagt hat, Mensch, das wäre doch ein toller nächster Schritt oder traust du dir das zu oder ich traue dir zu, dass du das und das tust. Und ich habe mich da eigentlich immer in so einem Grundvertrauen leiten lassen und das war schon sehr, sehr wichtig für mich. Es gibt schon einige einzelne Personen, an denen man sich vielleicht besonders orientiert. Also ich hatte einen internationalen Chef, der mich so inspiriert hat, weil er so eine unglaubliche Resilienz ausgestrahlt hat. Also jemand, der wirklich ein tolles Leben hatte, ambitioniert im Job war, völlig in sich ruhte, die gute Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit im Job hatte. Also das war schon ein Vorbild, wo ich gesagt habe, puh, da kann ich mir so das ein oder andere auch abgucken.
Ja, spannend. Jochen, wie integrierst du Familie und Beruf mit den 80 Stunden? Also sind vielleicht jetzt nicht immer 80 Stunden, aber dennoch, du bist ja nicht nur Chief Risk Officer und im Vorstand, du bist ja auch in verschiedenen Aufsichtsräten, da komme ich gleich dazu. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Naja, erstmal muss man ja immer ein bisschen gucken, wie man auch seine persönliche Lebensplanung legt. Meine Frau und ich haben uns dazu beschlossen, keine Kinder zu bekommen, weil wir beide sehr, sehr ambitioniert im Job sind. Meine Frau ist auf ähnlicher Ebene auch im Finanzsektor tätig. Und so haben wir einfach für uns definiert, dass wir uns einfach damals nicht zugetraut haben, jetzt auch noch Kinder in unsere Berufswelten zu integrieren. Das ist, glaube ich, so Entscheidungen, die man einfach für sich treffen muss. Das Zweite ist, dass wir dadurch, dass wir beide einen ähnlichen Beruf haben, uns sehr, sehr unterstützen könnten im Familien. Also da weiß man einfach, wie der andere gerade tickt. Also manche würden ja sagen, nee, das ist eher schlecht, weil ich möchte meinen Beruf irgendwie an der Haustür abgeben. Für mich war es eher immer positiv, dass ich einen Sparringspartner zu Hause hatte und habe. Und ansonsten zumindest den Versuch zu machen, sehr bewusst zu leben. Also sehr sehr auf Ausgleich zu achten, von Ernährung, von Sport, von Hobbys. Wir sind super diszipliniert. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben nicht meine 30 Urlaubstage genommen. Das ist mir heilig. Ich nehme meinen Urlaub und ich bin auch nicht erreichbar im Urlaub. Das sind für uns zum Beispiel so Auftankmöglichkeiten, die sehr wichtig sind. Und damit haben wir das immer gut hingekriegt. Aber wenn mich einer über Kinofilme aus diesen Jahren, wo ich so viel gearbeitet, frage, sage ich, war ich nicht, weil ich war 15 Jahre nicht im Kino, da war kein Raum.
Das kann man ja auf Netflix dann nachholen heutzutage, ne? Vielleicht, genau. Du bist auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hyundai Capital Bank Europe und der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Sixt Leasing SE. Das hast du mal eben ganz bescheiden weggelassen. Wie kommt man zu sowas? Ist das für Banker, werden Banker öfter gefragt, weil sie so seriös sind und so viel Erfahrung mitbringen aus dem Finanzsektor? Liegt das an deiner Persönlichkeit? Muss man dafür was machen? Wie läuft sowas ab?
Na, also klassisch bei mir war es so, wir haben selber als Santander Beteiligung an diesen Unternehmen gekauft und haben dadurch dann entsprechend das Recht, auch im Aufsichtsrat bestimmte Positionen besetzen zu können. Da ich häufig in diesen M&A-Aktivitäten mit involviert war, war ich also zumindest schon mal part of the game. Und ich habe dann einfach die Möglichkeit bekommen, diese Vorstandsvorsitzendenrollen anzugehen. Es braucht noch ein bisschen mehr dazu. Man muss dafür sogenannt fit and proper sein. Das ist eine Bezeichnung, die die Bankenregulierung kennt. Das heißt, man muss in seiner Persönlichkeit integer sein. Und man muss bestimmte fachliche Qualifikationen mitbringen, die entsprechend wichtig sind und geprüft werden von der Bankenaufsicht. Das hat was mit Führungserfahrung zu tun, das hat was mit der Kenntnis von Gesetzen und Regularien zu tun, und entsprechend, das muss man entsprechend vorweisen. Für mich war der Reiz, solche Mandate anzunehmen, weil es einfach die andere Seite der Unternehmensführung darstellt. Also ich momentan in meiner Vorstandsrolle bin ich derjenige, der das Unternehmen aktiv führt. Und in der Aufsichtsratrolle bin ich derjenige, der ein Unternehmen aktiv kontrolliert. Und das fand ich spannend, mal so die unterschiedlichen Blickwinkel auf ein Unternehmen zu nehmen. Und da es beides auch international tätige Unternehmen sind, ist das für mich noch so ein besonderer Reiz, irgendwie auch ja international zu arbeiten, mit unterschiedlichen Nationalitäten zu arbeiten, unterschiedliche Märkte kennenzulernen, etc.
Okay. Und Jochen, jetzt, wir sind gleich alt. Das heißt, wir blicken zurück auf eine Laufbahn, die länger ist als die berufliche Laufbahn, die vor uns noch liegt, zumindest wenn man mal das gesetzliche Renteneintrittsalter zur Grundlage nimmt. Wie blickst du da drauf? Was hast du noch auf deiner Liste? Was willst du noch erreichen oder was willst du noch erleben? Wie schaust du in die Zukunft?
Also ich stoße mich ja schon immer an diesem, was willst du noch? Das ist überhaupt nicht mein Empfinden. Also für mich, ich bin mittendrin. Also ich habe nicht die Bucketliste, was ich noch erreichen will, sondern ich lasse mich nach wie vor treiben in dem, was ich noch erleben darf. Und ich bin da noch voll Hunger. Also ich möchte noch neue Dinge kennenlernen. Ich möchte neue Themengebiete verstehen und mich einbringen können. Was sicherlich ein bisschen eine Veränderung ist, heute habe ich natürlich einfach viel mehr Erfahrung. Ich bringe einfach 30 Jahre Banking-Erfahrung mit. Und die möchte ich auch nicht aufgeben. Also das ist schon was, wo ich sage, das macht mich aus und die möchte ich einbringen. Aber ich möchte schon noch sehr, sehr viel mehr erfahren und auch weiterhin Verantwortung übernehmen. Also das reizt mich schon. Egal, wie lange man das dann machen möchte.
Was habe ich dich noch nicht gefragt, Jochen? Was wäre noch etwas Spannendes für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über dich zu wissen?
Du hast wenig über meine Misserfolge gefragt oder wo es mir mal nicht so gut ging.
Ja, dann lass uns doch noch mal hinschauen. Was waren denn Punkte in deinem Leben, wo du gesagt hast, jetzt, das war ein Misserfolg?
Also Misserfolg habe ich für mich mal definiert in der Finanzkrise, die uns in so 2008, 2009 passiert war. Warum Misserfolg? Ich war damals in Italien tätig. Ich habe damals bestimmte Produkte mitgestaltet aus Risikobetrachtung, wo man im Nachhinein wusste, dass sie ein Treiber der Finanzkrise waren. Also vielleicht, um das ein bisschen zu übersetzen, man hat damals ja in der Finanzkrise, die in den USA ging, als Kritikpunkt genannt, dass viele Menschen, die sich eigentlich keine Häuser leisten konnten oder Wohnungen leisten konnten, halt mit sehr, sehr hohen Kreditbeträgen zu sehr, sehr hohen Zinsen versorgt hat. Und das irgendwann kollabiert ist in den USA, dass die Menschen einfach völlig überschuldet waren und eigentlich aus der Nachherbetrachtung diesen Kredit und dieses Haus nie hätten erwerben dürfen. Und ich habe diese Produkte mitgestaltet. Das war damals ein Hype. Ich bin um die Welt geflogen und habe diese Produkte mitentwickelt, habe auch diese Kredite dann wiederum gebündelt in Portfolien und habe sie einem dritten Investor verkauft. Also das war eine Phase, die mich sehr geprägt hat, weil es auf der einen Seite so glamorous war, weil man halt wirklich innerhalb von einigen Wochen die Welt umreist hat, um entsprechende Produkte zu kreieren, mit Investoren zu sprechen und dann eigentlich ein halbes Jahr später sich die Frage stellen musste, bin ich eigentlich daran schuld, dass es eine Finanzkrise gibt? Und das habe ich schon für mich als Misserfolg dargestellt, dass ich offensichtlich das Augenmaß in dieser Situation nicht hatte, dass mein gesunder Menschenverstand nicht so ausgeprägt war, ich mich vielleicht ein bisschen habe blenden lassen durch Geld, durch Möglichkeiten, die man dort erfahren hatte. Das war so eins auf der Misserfolgsseite, wo ich heute hoffe, anders mit umgehen zu können.
Ja, wie hat das deinen inneren Kompass verändert? Also was hast du daraus gelernt?
Ich glaube, es hat mich geerdet. Es hat mich so ein bisschen wieder an meine Wurzeln zurückgesagt. Woher komme ich her? Was haben mir meine Eltern beigebracht? Wo sind Grenzen auch, die man nicht überschreiten möchte? Ich will nicht sagen, nicht überschreiten könnte, aber wo ich einfach sage, das möchte ich nicht. Oder wo man auch sagt, das, was mich heute motiviert, ist viel tiefergehend und viel facettenreicher als das, was mich vielleicht damals motiviert hat, wo es halt noch um reine Karriere und nochmal eine Gehaltserhöhung oder was auch immer ging. Also da bin ich, glaube ich, heute viel, viel geerdeter und viel, ich höre mehr auf meinen Bauch.
Und wenn es früher um Karriere mehr ging, um was geht es jetzt?
Es geht schon immer noch um Erfolg. Also ich bin ehrgeizig im Sinne von, ich möchte Erfolg haben, aber ich möchte vor allen Dingen das Wie in den Vordergrund stellen. Ich glaube fest dran, dass man mit guten Werten wirklich sehr erfolgreich sein kann. Und das ist für mich so das, was mich reizt. Also wie kann ich auch in meiner Funktion eben nicht der kalte Banker, gewinnorientiert und Kapitalist sein, sondern wie kann ich eben auch Banking anders definieren? Wie kann ich anders mit Menschen umgehen? Wie kann ich anders meine Teams führen? Wie kann ich die Welt ein Stück grüner machen? Welchen Wertbeitrag kann ich machen? Das ist für mich schon, wir haben über dieses Thema Purpose gesprochen. Das ist für mich schon heute viel stärker im Vordergrund als vielleicht noch vor 20 Jahren.
Okay. Ich habe den Impuls, die Frage nochmal zu stellen. Vielleicht gibt es ja noch was noch spannend ist. Was gibt es noch, was ich nicht gefragt habe? Vielleicht fällt dir ja noch was ein.
Das hast du nicht gefragt. Du hast mich auch nicht gefragt, ich sag mal, wie so mein Alltag aussieht. Also wie kann man sich denn überhaupt so den Montag bis Freitag von einem Jochen Klöpper vorstellen?
Okay, Jochen, wie sieht's aus mit deinem Alltag? Erzähl doch mal.
Ich habe keine Routine. Damit geht es schon los. Ich arbeite in Mönchengladbach. Ich habe meine Aufsichtsratsbüros in München und Frankfurt. Ich lebe in Hamburg. Das heißt, ich bin jede Woche irgendwie unterwegs, aber jede Woche anders. Ich arbeite auch viel zu Hause. Das heißt, also ich habe schon mal keinen Rhythmus. Jede Woche ist total bunt. Und das mag ich auch daran. Also ich bin von strategischen Fragestellungen, die ich vielleicht in Madrid erörtere, aber dann auch bei Mitarbeiterveranstaltungen. Ich war gerade heute, ist wieder so ein besonders bunter Tag. Ich bin heute Morgen angereist aus Hamburg, habe eine Mitarbeiterin zu ihrem Dienstjubiläum gratuliert, habe mit ganz jungen Mitarbeitern einen Escape Room gespielt, wo ich sie mit verschiedenen Risikothemen in Kontakt gebracht habe. Ich habe ein Town Hall gemacht zum Thema Führung und unsere Corporate Behaviors, wie wir sie nennen, also die Werte, wie wir miteinander umgehen wollen. Ich fliege gleich nach München und treffe Koreaner. Also das ist mein Alltag. Also die Antwort ist eigentlich, ich habe keinen Alltag. Es ist jeder Tag anders. Es ist jeder Tag mit anderen Reisen verbunden, jeder Tag mit anderen, völlig anderen Menschen und Themengebieten. Und das macht mir nach wie vor meistens wahnsinnig viel Spaß und manchmal bin ich auch verdammt müde.
Danke, Jochen, dass du uns mit auf diese Reise genommen hast, einmal in die Bankenwelt, in diese Industrie, aber auch in deine eigene Welt und in die Welt von Santander. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und ich würde sagen, wir bleiben im Gespräch.
Vielen Dank, Carsten. Hat Spaß gemacht. Bis auf bald.
Bis bald. Tschüss. Das war Jochen Klöpper. Was sind eure Gedanken dazu? Reflexionen, was hat euch inspiriert? Habt ihr Fragen? Habt ihr Wünsche für zukünftige Gäste? Schreibt uns einfach eine Mail an leaderstalk@leadership-choices.com. Wir freuen uns, von euch zu hören, und wir antworten garantiert. Alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Leaders Talk. Ciao, ciao.